SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema Gerüchte und Halbwahrheiten: Wie funktionieren Verschwörungstheorien? Die Mondlandung, die Ukraine-Krise, der Terroranschlag auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo, die Terroranschläge 9/11, diese Ereignisse haben eins gemeinsam: Um sie ranken sich zahlreiche Mutmaßungen, Fiktionen, Gerüchte. Sie werden von Verschwörungstheorien verformt und überwölbt. Zitat: Verschwörungstheorien können zur Radikalisierung von Extremisten beitragen, Spannungen zwischen Nationen befeuern und das Vertrauen in demokratische Institutionen und Medien unterlaufen. Zitat Ende. Das sagt der Amerikanist Professor Michael Butter von der Universität Tübingen, der ein Forschungsnetzwerk leitet, das das Phänomen interdisziplinär analysiert. Und Herrn Butter begrüße ich nun zum Aula-Gespräch. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kaspari.
Herr Butter, Ihre Lieblingsverschwörungstheorie?
Das ist die Mondlandungsverschwörungstheorie. Die besagt, dass die Amerikaner nie auf dem Mond gewesen sind oder zumindest nicht 1969 auf dem Mond gewesen sind, sondern diese Mondlandung, die viele Menschen oder zumindest unsere Großeltern und Eltern im Fernsehen gesehen haben, in einem Filmstudio in Hollywood inszeniert worden ist.
Ja, super Idee, ne? Alles nachgestellt angeblich.
Das ist eine großartige Idee. Die erste Verschwörungstheorie, der ich jemals bewusst begegnet bin, und zwar, das muss gewesen sein zum 30. Jahrestag der Mondlandung, als ich ein Auslandssemester in England verbracht habe. Da gab es in der Uni-Zeitung einen Artikel darüber und da bin ich für einen kurzen Moment dieser Verschwörungstheorie sogar anheimgefallen.
Lassen Sie uns mal ein bisschen sammeln. Ich konfrontiere Sie mal mit einigen Theorien, die Verschwörungstheorien sein können oder auch nicht sind, damit das ein bisschen klarer wird, damit die Definition klarer wird. Es gibt eine Internetseite, da wird wirklich ernsthaft behauptet, auf mehreren Seiten, dass die Erde doch eine Scheibe ist. Ist das eine Verschwörungstheorie? Was meinen Sie?
Das würde aus meiner Sicht erst zur Verschwörungstheorie, wenn jemand diese Lüge aus irgendwelchen dunklen Motiven in die Welt gesetzt hat. Also wenn jemand ureigenste Interessen damit verfolgt, diese Fehlinformation zu verbreiten.
Die Stadt Bielefeld gibt es angeblich gar nicht.
Das ist eigentlich aus meiner Sicht auch keine Verschwörungstheorie, denn welchen Sinn und Zweck sollte es haben, die Existenz von Bielefeld zu leugnen?
Es gibt Leute, die Wolken mit Chemikalien impfen. Chemtrails nennt man das. Und die wollen uns schaden.
Das ist eine Verschwörungstheorie, denn die Chemtrail-Theorie besagt ja, dass wir von irgendwem, manchmal stecken die Illuminaten dahinter, manchmal sind es die Amerikaner, manchmal ist es die Einweltregierung, uns über diese Chemtrails kontrolliert und deshalb entsprechend sinistre Motive verfolgt. Da hätten wir eine Verschwörungstheorie.
Das Masernvirus gibt es überhaupt nicht.
Das kommt drauf an, welche Version Sie sich anschauen. Wenn wirklich jemand wieder dunkle Motive verfolgt, einen größeren Plan, also Autismus verbreiten möchte in der Bevölkerung durch Impfungen, wie das manchmal behauptet wird, oder alles nur dazu dient, die Pharmaindustrie zu bereichern, dann kommen wir an eine Verschwörungstheorie ran. Wenn irgendwelche Ärzte sich nur irren und deshalb Fehlinformationen verbreiten, dann wäre das keine Verschwörungstheorie, sondern einfach nur falsch.
Gut, jetzt habe ich, glaube ich, aber eine richtige Verschwörungstheorie, Herr Butter. Elektronische Geräte haben eingebaute Schwachstellen, sodass sie nach Ablauf der Garantie sofort kaputt gehen. Die Verschwörung dahinter ist, die Wirtschaft verdient mächtig daran.
Ich bin ja geneigt zu sagen, wenn wir an Verschwörungstheorien denken, dann deuten wir immer zunächst mal an, dass das Ganze ja nicht stimmt. Bei dem, was Sie gerade skizziert haben, würde ich ja sagen, das stimmt ja alles. Also vermutlich werden die Dinge wirklich heute so gebaut. Die Frage ist nur, ob da wirklich ein allumfassender Plan dahinter steckt. Ob sich also sämtliche Wirtschaftsbosse irgendwann mal in einem Raum zusammengefunden haben und beschlossen haben, wir bauen die Dinger jetzt nur noch so, dass sie 24 Monate halten oder 36 und dann möglichst schnell zerfallen sollten, damit wir möglichst viel Geld machen. Dann hätten wir eine astreine Verschwörungstheorie. Ansonsten geschehen schlimme Dinge ja manchmal auch einfach, ohne dass sich die Leute verabredet haben.
So, jetzt haben wir eigentlich zwei Strukturelemente. Also einmal, die Verschwörungstheorie muss ja mal erstmal grundfalsch sein. Die sollte die Realität, so wie sie ist, nicht abbilden. Und zum Zweiten steckt dahinter wirklich eine Verschwörung, eine Gruppe von Menschen, die mit dieser Theorie irgendwas vorhat.
Genau, das sind eigentlich die beiden Elemente, die in der Gegenwart Verschwörungstheorien auszeichnen und auch die Verwendung des Begriffes Verschwörungstheorie auszeichnen. Denn der impliziert ja von vornherein, dass eigentlich an dem Gedankengebäude, das so benannt wird, wird, nichts dran ist. Und ist von daher ein unglaublich starkes Mittel der Disqualifikation. Wenn ich jemanden Verschwörungstheoretiker nenne, irgendeine Idee als Verschwörungstheorie diffamiere, heißt das, ich muss mich mit den Details gar nicht mehr auseinandersetzen. Es kann überhaupt nicht stimmen. Das andere Element ist aber auch ganz wichtig. Wir brauchen wirklich eine Gruppe von Leuten, die im Geheimen agiert, eben die Verschwörer, und die ein dunkles Ziel verfolgt. Denn ansonsten ist dass der Tatbestand der Verschwörung gar nicht gegeben. Also solche Ideen wie Elvis Presley lebt im Geheimen irgendwo noch, das ist einfach keine Verschwörungstheorie, auch wenn das also im populären Gebrauch manchmal als Verschwörungstheorie bezeichnet wird.
Warum nennt man das eigentlich Theorie und warum nennt man das nicht Verschwörungsideologie? Weil das ist ja, wie Sie haben es angedeutet, ein Gedankengebäude, was dahinter steht.
Das ist eine ziemlich gute Frage.
Also Theorie klingt sehr wissenschaftlich fundiert und ist ja eigentlich ein falscher Anstrich.
Ja, ich glaube, das kann man aus zwei Richtungen in Frage stellen. Zum einen kann man sagen, Theorie klingt wissenschaftlich fundiert und deshalb sollten diese falschen Gedankengebäude, die letztendlich auch nicht falsifizierbar sind, nicht Theorie heißen. Gleichzeitig transportiert der Begriff Verschwörungstheorie aber auch, glaube ich, eher einen Alltagsgebrauch von Theorie, nämlich das eine ist die Theorie und das andere ist das, nämlich was nämlich wirklich wahr ist. Das heißt, das ist ein völlig anderer Theoriegebrauch.
Können Sie sagen, wie solche Verschwörungstheorien in Umlauf kommen, wie die sozusagen eine relativ große Gruppe von Menschen gedanklich entzünden, sodass die daran glauben?
Verschwörungstheorien bieten Erklärungs- und Deutungsmuster für eine komplexe Welt an. Verschwörungstheorien schließen Chaos und Kontingenz aus. Und
also Kontingenz heißt Zufälligkeit?
Kontingenz heißt Zufall, das heißt Dinge passieren einfach, komplexe soziale Systeme, wo die unterschiedlichsten Akteure beteiligt sind, bringen einfach Effekte hervor, die niemand beabsichtigt hat und für die niemand letztendlich deshalb verantwortlich gemacht werden kann. Und Verschwörungstheorien sagen, da sind Individuen, die haben Absichten und die können diese Absichten eins zu eins in die Tat umsetzen. Und deshalb können wir auch für alles Schlimme, was vermeintlich auf der Welt passiert, den oder die Schuldigen identifizieren. Das ist die Wirkmächtigkeit von Verschwörungstheorien, solche Erklärungen anzubieten.
Kann man sagen, dass wir evolutionsbiologisch sogar auf Verschwörungstheorien ein bisschen geeicht sind? Weil wir wollen ja überall Muster sehen und das Sinnhafte.
Das geht jetzt etwas über meine Expertise als Kulturwissenschaftler hinaus. Ich würde aber dem als Küchenpsychologe durchaus zustimmen, dass es, glaube ich, ein sehr menschliches Bedürfnis ist, Schuldige zu identifizieren und dass wir im Alltagsleben nicht unbedingt diese Theorie verfolgen, dass eben Effekte durch komplexe Systeme entstehen, ohne dass man sie, dass jemand dahinter steckt.
Also Verschwörungstheorien bieten für das Komplexe ein einfaches Erklärungsmodell. Sie machen die Schuldigen aus, also Akteure, die dahinter stehen, ist ja ganz wichtig, weil wir haben ja oftmals Phänomene, wo wir keine Akteure haben. Hat Verschwörungstheorie was mit der Moderne zu tun? Weil Moderne ist ja soziologisch gesehen Zunahme von Komplexität.
Also Verschwörungstheorien haben auf jeden Fall etwas mit der Moderne zu tun. Insbesondere, wenn man Verschwörungstheorien so definiert, wie wir das jetzt in den letzten paar Minuten getan haben und darüber hinausgehen, Person A denkt, dass sich Person B und Person C gegen ihn oder Person D verabredet haben. Wenn wir das so definieren, gibt es Verschwörungstheorien immer und überall. Dann ist das eine anthropologische Konstante. Wenn es aber wirklich um eine Gruppe von Verschwörern geht, die über einen längeren Zeitraum ein bestimmtes Ziel verfolgt, dann entstehen Verschwörungstheorien mit der europäischen Aufklärung. Weil sie nämlich in dem Moment ein Sinnangebot machen, wo alte religiöse Deutungsmuster nicht mehr unbedingt greifen. Mhm. Denn Verschwörungstheorien erlauben es, ein religiöses Deutungsmuster, es gibt einen göttlichen Heilsplan, nach dem sich Weltgeschichte entfaltet und im Hintergrund ist es Gott, der die Fäden in der Hand hält, zu säkularisieren, also zu verweltlichen. Denn jetzt sind es auf einmal die Verschwörer, die hinter allem stecken. Herrscht immer noch kein Chaos, es herrscht immer noch kein Zufall, es ist immer noch alles geplant worden, nur ist es nicht mehr der göttliche Schöpfungsplan, sondern es sind jetzt die Verschwörer, die im Hintergrund die Strippen ziehen.
Also europäische Aufklärung im Ende 18. Jahrhundert?
Ja, eher so ein bisschen früher schon. Das ist etwas, was man verfolgen kann im Grunde vom späten 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hinweg. Wie diese Verschwörungsszenarien in allen europäischen Ländern, in Frankreich, in England, aber auch in Deutschland und in Italien immer komplexer werden, bis wir dann Ende des 18. Jahrhunderts, und da haben Sie völlig recht, im Grunde die erste wirklich moderne Verschwörungstheorie bekommen, die sich nämlich um die Französische Revolution rankt. Wo ganz, ganz viele Intellektuelle in ganz Europa überzeugt sind, dass hinter der Französischen Revolution eigentlich der Geheimbund der Illuminaten steckt, der zu diesem Zeitpunkt schon längst verboten worden war in Bayern. Und diese Verschwörungstheorie in einer ganzen Reihe von Pamphleten und Veröffentlichungen, also in die Welt hinaus posaunen und das Ganze dann zum Beispiel auch von da über den Atlantik in die USA wandert.
Was hatte die für einen Sinn, diese Art von Verschwörungstheorie? Einfach die Französische Revolution ein bisschen kleiner zu machen, als sie war?
Ja, vielleicht etwas, was man sich nicht erklären konnte, wirklich zu erklären. Und dann je nach Version den Illuminaten unterschiedliche Motive zuzuschreiben. Manchmal ist das die Gottlosigkeit, weil natürlich die Religion nicht mehr den Stellenwert hatte nach der Revolution in Frankreich, den sie vorher hatte. Manchmal sind das finanzielle, materielle Motive. Es ist einfach wirklich das Erklärungsmuster, das wir hier wieder sehen. Verschwörungstheorien deuten einfach die Welt.
Eine moderne Verschwörungstheorie, 9/11, geht auf das Konto des israelischen Geheimdienstes?
Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Versionen. Letztendlich
aber auch sozusagen Erklärungsmuster für unerklärliches Ereignis.
Ein Erklärungsmuster für etwas, was irgendwie so groß ist, dass wir uns das eigentlich nicht erklären können. Also die Idee, dass, ich glaube, es waren 19 arabische Terroristen gesteuert, also aus Afghanistan in der Lage sind, die mächtigste Nation der Welt so zu treffen, ist wohl eine Idee, die vielen Menschen nicht wirklich einleuchtet, sodass Verschwörungstheorien, die dann entweder den israelischen Geheimdienst oder die amerikanische Regierung selbst oder sonst irgendwen als Strippenzieher dahinter sehen, unheimlich populär waren lange Zeit und es auch heute noch sind.
Betreffen Verschwörungstheorien sehr oft Katastrophen, katastrophische Ereignisse? Also wie zum Beispiel, ich sage ja, Revolution ist vielleicht falsch, der Begriff, aber es gab ja auch da sozusagen Chaos. Ungeordnetes Chaos. Bei 9/11 ist es jetzt auffällig. Ist das so?
Das ist ein Anlass für Verschwörungstheorien. Mhm. Der amerikanische Politikwissenschaftler Michael Barkun unterscheidet zwischen Ereignisverschwörungstheorien und Systemverschwörungstheorien. Ereignisverschwörungstheorien machen sich genau an solchen Momenten fest, wie Sie die gerade genannt haben. Ein Flugzeugabsturz, eine Naturkatastrophe, 9/11, die Mondlandung oder sonst irgendetwas. Und man sucht für etwas, das man nicht sofort erklären kann, dann die Erklärung in einer Verschwörung. Gleichzeitig gibt es natürlich Systemverschwörungstheorien, die bestimmte Gruppen der Verschwörung beschuldigen, ohne dass oft ein konkretes Ereignis zum Anlass genommen wird. Man denke an Verschwörungstheorien, die sich gegen Juden richten oder die sich gegen Araber richten in der heutigen Zeit oder die sich eben gegen die Illuminaten oder gegen die Freimaurer richten, einfach weil die eine gewisse Geheimhaltung betrieben haben, die den Leuten sehr suspekt war.
Ja gut, lassen Sie uns bei den Juden nochmal anknüpfen. Also da gab es ja im Mittelalter, diese Meer, die würden zum Beispiel Boden vergiften. Ne? Ist das eine Verschwörungstheorie schon vor der europäischen Aufklärung?
Da würde ich sagen, oder? Das ist vielleicht so ein Vorläufer einer Verschwörungstheorie, weil einfach da der große Masterplan im Hintergrund die meiste Zeit fehlt. Man schreibt einfach einer Gruppe, die man eh suspekt findet und problematisch findet, sehr unlautere Motive zu, aber man schreibt ihnen im Grunde noch nicht den großen Plan zu, das Ziel, das sie erreichen wollen. Und es ist auch die Art und Weise, wie diese Dinge bewiesen werden, ist noch etwas anders, als das dann mit der Aufklärung und später der Fall ist. Denn was mit der Aufklärung im Grunde hervortritt, das ist so eine Art der Entlarvung von Verschwörungen, vermeintlichen Verschwörungen, die letztendlich immer darauf angelegt ist, bestimmte Texte zu interpretieren oder Zeichen zu interpretieren. Das sehen wir alle, wenn wir ins Internet gehen und auf die entsprechenden Seiten gehen, wo jemand dann zeigt, dass irgendwie Barack Obamas Reptilienhaut auf bestimmten Aufnahmen zum Vorschein kommt, weil er halt einer von diesen Außerirdischen in Reptilienform ist, die die Welt regieren.
Gibt es das wirklich?
Das gibt es wirklich. Das ist eine im angloamerikanischen Raum recht verbreitete Verschwörungstheorie, die sich vor allem auf einen Verschwörungstheoretiker namens David Icke zurückführen lässt. Das heißt, wir haben hier so eine bestimmte Art der Weltinterpretation, der Zeicheninterpretation, könnte man sagen. Und man leitet dann seine Schlussfolgerungen ab und bildet ein einigermaßen logisches Gebäude, zumindest aus Sicht des Verschwörungstheoretikers, und veröffentlicht das. Das ist im Mittelalter bei den Juden noch überhaupt nicht der Fall. Da sagt man einfach, wir wissen aus der Bibel, die Juden sind böse und deshalb machen die das. Da werden aber keine konkreten Texte in dem Sinn interpretiert, wie das dann ab der Aufklärung der Fall ist.
Es geht um das Lesen von Zeichen, das Interpretieren von Zeichen, vielleicht auch einen Überschuss an Interpretationswahnsinn. Eigentlich war der Umberto Eco, der war ja Semiotiker, der jetzt gestorben ist, der Philosoph und Bestsellerautor. Das ist doch eigentlich auch ein Verschwörungs- Ein Theoretiker der Verschwörungstheorie gewesen.
Ja, man könnte sagen, ein Meta-Verschwörungstheoretiker. Weil sich natürlich Umberto Eco in einer Vielzahl seiner Romane, nicht so sehr im Namen der Rose, aber dann im Foucault'schen Pendel und dann vor einigen Jahren auch im Friedhof von Prag, mit dem Entstehen und auch dem Funktionieren von Verschwörungstheorien sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und gerade diese Zeicheninterpretationen, die da am Werk sind, die kann man sich also, wenn man nicht irgendwelche trockenen wissenschaftlichen Publikationen zum Thema lesen möchte, über die Romane Umberto Ecos ganz wunderbar und eigentlich genauso komplex reflektiert zu Gemüte.
Ja, weil er halt Semiotiker war. Ne?
Genau, also weil er ein Semiotiker war
Zeichen
und deshalb sich auch für Verschwörungstheorien wirklich interessiert.
Was ist denn für Sie eine ganz interessante Verschwörungstheorie gewesen? Also sozusagen die erste, die in Europa Fuß fasste? Also neben der Französischen Revolution?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil es in dem Moment, wo die Büchse der Pandora einmal geöffnet worden ist, so ganz, ganz viele unterschiedliche Verschwörungstheorien gibt, die sich dann um die unterschiedlichsten Ereignisse drehen. Was ich immer sehr spannend fand, einfach weil das auch meine eigene Arbeit als Amerikanist berührt hat und weil es da gewisse transatlantische Verbindungen gibt, das ist also das enorme Misstrauen gegenüber dem Katholizismus in vielen Ländern Europas im 19. Jahrhundert, aber zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten gibt es das zum Beispiel in der Version, dass man der festen Überzeugung ist, dass also der Papst in Verbindung mit dem Fürsten Metternich den Strom der katholischen Einwanderer, die vor allem aus Irland kamen, zu der Zeit steuert, weil er nämlich die USA in einen Bürgerkrieg stürzen möchte, weil das leuchtende demokratische Vorbild, das die USA den unterdrückten Völkern Europas geben, die Mächtigen in Europa doch zutiefst beunruhigt. Und das gibt es in unterschiedlichen Versionen dann auch in manchen europäischen Ländern. In England natürlich zum Beispiel, wo man den Katholizismus auch sehr skeptisch beäugt, aber zum Beispiel auch in Frankreich, einem eigentlich katholischen Land, gibt es ein enormes Misstrauen gegenüber dem Jesuitenorden, der angeblich im Geheimen die Regierung am Unterminieren ist.
Was muss eigentlich in sozialer Hinsicht da sein, dass so eine Verschwörungstheorie Fuß fasst, sich in die Köpfe sozusagen hineinfrisst und verbreitet wird? Das ist ja ganz wichtig. Braucht man da ein funktionierendes Zeitungswesen zum Beispiel oder hat das damit gar nichts zu tun?
Das hat natürlich auch mit medialen Bedingungen zu tun. Ja. Der Bielefelder Historiker Cornel Zwierlein hat vor ein, zwei Jahren das Argument aufgemacht, dass Verschwörungstheorien überhaupt erst entstehen können in dem Moment, wo eine lesende Öffentlichkeit da ist, wo Texte auch anonym zirkulieren können und deshalb einen größeren Adressatenkreis erreichen als vorher. Das finde ich ist eine sehr, sehr überzeugende These. Und man kann im Grunde die Geschichte von Verschwörungstheorien immer wieder auch als Mediengeschichte schreiben. Da denken wir zum Beispiel einerseits natürlich an das Internet, das Verschwörungstheorien und deren Verbreitung unglaublich viel sichtbarer gemacht hat. Wir können aber zum Beispiel auch an die 1830er Jahre in den USA denken, wo nämlich die Gegner der Sklaverei aus den Nordstaaten im Grunde die Südstaaten mit einer Menge an Pamphleten überschütten, in denen gegen die Sklaverei agitiert wird. Und die können das machen, weil neue Drucktechniken erfunden worden sind und sie deshalb also ihre Pamphlete viel, viel billiger produzieren können als vorher. Und statt 5.000 haben die auf einmal 50.000, die pro Jahr verteilen. Die Sklavereibefürworter verstehen das nicht. Und deshalb denken die, dass da im Hintergrund die britische Regierung stehen muss und die Abolitionisten, die Gegner der Sklaverei sponsert und denen also diesen Druck ermöglicht. Interessanter ist sicherlich aus unserer Perspektive heutzutage das Internet und die Frage, was macht das Internet mit Verschwörungstheorien?
Ja, genau. Also eigentlich müssten die ja blühen. Stärker als zuvor. Durch das Internet, oder?
Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Verschwörungstheorien sind meiner Ansicht nach durch das Internet ein wenig populärer geworden, aber nicht sehr viel populärer. Sie sind vor allem sichtbarer geworden. Denn überlegen Sie sich mal, wenn vor 30 Jahren jemand beweisen wollte, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat, dann hat der, und da gibt es Fälle, die also in der Forschung ganz gut belegt sind, im Selbstverlag ein Buch geschrieben, hat das irgendwie kopiert, vielleicht noch auf Matrizen abgezogen, hat das an Leute geschickt, hat das vielleicht auch an Zeitungen geschickt, die das ignoriert haben und hat natürlich nur eine sehr begrenzte Leserschaft erreicht. Heutzutage verbreitet man das über Facebook oder über einen Blog oder sonst was und man hat, wenn man Glück hat, innerhalb von Minuten eine viel, viel größere Leserschaft als jemals zuvor. Von daher ist das Interesse an Verschwörungstheorien, das unsere Gesellschaft momentan hat und das natürlich auch die Medien momentan haben, erstmal auf die größere Sichtbarkeit von Verschwörungstheorien zurückzuführen. Ich würde sagen, es gab vor 30 Jahren schon sehr viele Verschwörungstheoretiker, die sind uns nur nicht so aufgefallen. Aber Sichtbarkeit führt natürlich auch dazu, dass das Ganze so eine Art Katalysatoreffekt hat. Denn nehmen wir wieder das Beispiel von jemandem, der vielleicht vor 30 Jahren so einen diffusen Verdacht hatte, dass mit der Mondlandung irgendwas nicht stimmen könnte. Der ist vielleicht in seinem ganzen Leben niemals zu einer wirklich ausformulierten Verschwörungstheorie zur Mondlandung begegnet. Und von daher hat sich dieser Verdacht nie erhärtet. Der wurde nie wirklich Verschwörungstheoretiker. Wenn Sie heutzutage bei Google eingeben, was passiert wirklich in der Ukraine, dann sind Sie innerhalb von Sekunden auf einem Dutzend Webseiten, die Ihnen die unterschiedlichsten Verschwörungstheorien dazu anbieten. Und das kann natürlich dazu führen und tut es sicherlich auch in manchen Fällen, dass Sie dann von einem Zweifler, der so einen vagen Verdacht hatte, wirklich zu einem Verschwörungstheoretiker werden. Und in diesem Sinne trägt natürlich das Internet schon dazu bei, dass Verschwörungstheorien häufiger werden.
Sind Verschwörungstheorien auf irgendeine Art und Weise gefährlich oder können sie gefährlich werden? Weil, Sie haben es jetzt gerade in Bezug auf die Ukraine gesagt, da ja ganz verschiedene Theorien und auch Verschwörungstheorien kursieren, mit denen man sich die Welt zurechtlegt, mit denen man ja auch Lügen in Umlauf bringt. Können die gefährlich werden?
Natürlich können Verschwörungstheorien gefährlich werden. Wir wissen leider noch nicht so viel über Verschwörungstheorien, dass wir immer sagen könnten, wann genau sie gefährlich werden. Aber meiner Ansicht nach vor allem in folgenden Fällen. Verschwörungstheorien können relativ unproblematisch sein, wenn sie sich im Grunde gegen Mächtige richten. Also wenn sie behaupten, dass Barack Obama eigentlich ein Außerirdischer ist, dann tut das Barack Obama nicht weh, außer sie ziehen jetzt wirklich los und verüben ein Attentat. Diese Fälle gibt es natürlich auch, wo Leute gedacht haben, sie müssten jetzt gegen die eigene Regierung vorgehen. Das ist also sehr tragisch. Man denke an Timothy McVeigh in den 90er Jahren mit dem Anschlag auf das Federal Building in Oklahoma. Oder man denke an jemanden wie Anders Breivik in Norwegen, der ja noch so ein verschwörungstheoretisches Manifest hochgeladen hat im Internet, bevor er losgezogen ist. Das sind allerdings Ausnahmefälle. Viel problematischer sind meiner Ansicht nach die Fälle, wo sich Verschwörungstheorien nicht gegen Mächtige richten, sondern im Grunde gegen Schwache und Marginalisierte, gegen Außenseiter, gegen Flüchtlinge zum Beispiel, gegen Juden in der Vergangenheit, wo Verschwörungstheorien allgemein gesagt ein rassistisches oder antisemitisches Substrat haben und von daher dann zu Gewalt führen, die viel systemischer und struktureller angelegt ist und von daher viel, viel mehr Opfer fordern kann.
Noch eine Theorie, da wollte ich von Ihnen noch mal gerne wissen, ob das eine Verschwörungstheorie ist. Unabhängige Medien, also wie wir zum Beispiel, sind allesamt Lügenpresse. Also wir berichten bewusst falsch, wir lügen. Und dahinter steckt eine Verschwörung von Chefredakteuren oder Politikern, die uns dazu benutzen, ihre Welt sich zu präsentieren.
Wenn das Ganze bewusst geschieht und auf Anordnung geschieht, weil dadurch irgendetwas verheimlicht werden soll oder die öffentliche Meinung in einer bestimmten Art und Weise geformt werden soll, dann steckt dahinter eine Verschwörungstheorie. Aber das betrifft ja nicht nur Sie, das betrifft auch mich. Also immer, wenn ich mein Interview gebe zu Verschwörungstheorien, kriege ich danach ein paar E-Mails, die sagen, entweder Sie sind total doof und haben nichts verstanden oder Sie sind ja selbst Teil der Verschwörung und werden also bezahlt von X oder Y oder Z, dass Sie diese Desinformation hier verbreiten.
Wie muss man psychologisch ticken, um so eine Verschwörungstheorie also zu glauben und auch wirklich manifesthaft, pamphlethaft zu verbreiten? Muss man da irgendwie einen Knall haben, ist wirklich blöd gesagt, aber wie muss man da ticken?
Ja, ich glaube, man muss hier differenzieren und zwar muss man hier historisch differenzieren. Das Spannende ist nämlich, dass es über weite Strecken der europäischen und amerikanischen Geschichte hinweg völlig normal war, Verschwörungstheoretiker zu sein. Also diese Verschwörungstheorien über die Französische Revolution, über die Katholiken in den USA des 19. Jahrhunderts, über die Gegner der Sklaverei und so weiter, die wurden nicht von irgendwelchen, in Anführungszeichen, Irren am Rande der Gesellschaft verbreitet, sondern die wurden von Eliten verbreitet und vom Mainstream. Die waren also fest in der Gesellschaft integriert, weil man davon ausging, so funktioniert Geschichte. Individuen können ihren Willen eins zu eins in die Tat umsetzen und von daher gibt es große Verschwörungen. Das war also praktisch die Avantgarde des Denkens, die damals an Verschwörungstheorien glaubte.
Interessant, ja.
Das ändert sich in den USA so im Verlauf der späten 50er, frühen 60er Jahre, in den meisten west- und zentraleuropäischen Ländern ein wenig früher. Da wandern nämlich Verschwörungstheorien an den Rand der Gesellschaft und seitdem dienen sie wirklich vor allem Menschen, die sich marginalisiert fühlen oder die Angst haben, marginalisiert zu werden oder die von Marginalisierung sich bedroht sehen, dazu ihre eigene Lage zu erklären. Und in dem Moment werden Verschwörungstheorien dann auch teilweise wirklich attraktiv für die Leute, die man, denen man vielleicht ein psychologisches Problem attestieren würde. Nur darauf darf man das nicht reduzieren, denn alle Umfragen sagen, es ist doch ein relativ großer Teil der amerikanischen Gesellschaft zum Beispiel, der zumindest an eine Verschwörungstheorie glaubt, zwischen einem Drittel und der Hälfte der Bevölkerung. Wenn man die im Grunde als psychisch krank abtun würde, verliert diese Kategorie völlig ihre Erklärungskraft. Also Marginalisierung, eine soziologische Kategorie, ist, glaube ich, eine viel sinnvollere in diesem Fall.
Sie sind von Haus aus Amerikanist, Sie haben es eben gesagt. Sie haben auch gleichzeitig einen Forschungsverbund mit Kolleginnen und Kollegen ins Leben gerufen, wo dieses Thema Verschwörungstheorien von allen möglichen Seiten beforscht wird. Das heißt, es wurde vorher nicht beforscht.
Das ist halbrichtig. Wir werden es von allen möglichen Seiten beforschen und setzen damit fort, was in den letzten 20 Jahren schon geschehen ist. Vor allem wollen wir aber diese allen möglichen Seiten in Dialog miteinander bringen. Was nämlich passiert ist in der Forschung zu Verschwörungstheorien, ist Folgendes. Diese Forschung ist in den letzten 20 Jahren explodiert. Da gibt es also die unterschiedlichsten Disziplinen von der Anthropologie, der Ethnologie, der Psychologie, die analytische Philosophie, die verschiedenen Literatur- und Kulturwissenschaften, die Religionswissenschaft, die Geschichtswissenschaft. Die beschäftigen sich alle mit Verschwörungstheorien aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Methoden und kommen teilweise zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen.
Das ist schade, oder?
Das ist einerseits schade und andererseits ist es spannend. Problematisch ist es vor allem, weil sie sich nicht miteinander austauschen und teilweise überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, was denn andere Disziplinen bisher so an Wissen produziert haben. Und ein Ziel dieses Forschungsverbundes ist es, eben diesen Dialog herzustellen, dass zum Beispiel quantitativ arbeitende Psychologen ins Gespräch kommen mit qualitativ arbeitenden Ethnologen und Religionswissenschaftlern und sich über ihre Erkenntnisse austauschen, da man dann vielleicht erklären kann, warum man zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommt. Oder man sagt, in dem Fall hat vielleicht der recht, in dem Fall hat vielleicht der andere recht.
Das klingt sehr interessant. Wann liegen da die ersten Ergebnisse vor? Was meinen Sie?
Wir beginnen jetzt im April mit der Arbeit. Das Ganze wird über 4 Jahre sich erstrecken. Und die ersten Synthesen sind sicherlich in den ersten 1-2 Jahren zu erwarten. Denn das ist der erste Schritt, im Grunde eine Synthesenbildung, eine Bestandsaufnahme, nicht nur über die Disziplinen hinweg, sondern eben auch über die Sprachgrenzen hinweg. Denn ich zum Beispiel weiß mittlerweile, dass es relativ viel Forschung auf Ungarisch oder auf Slowakisch oder auf Rumänisch gibt zu dem Thema. Die ich aber nicht rezipieren kann. Und von daher freue ich mich darauf, mit den Kollegen und Kolleginnen aus diesen Ländern zu sprechen und zu erfahren, was die über Verschwörungstheorien rausgefunden haben.
Sie haben eben gesagt, die analytische Philosophie beschäftigt sich damit, weil die gucken will, wann ein Urteil falsch ist, wann es richtig ist, ja, wie das sprachlich verpackt ist.
Ja, genau. Die analytische Philosophie interessiert sich zum Beispiel dafür, ob es etwas gibt, was Verschwörungstheorien von vornherein, also a priori disqualifiziert, oder ob man nicht von Fall zu Fall genau hinschauen müsste. Und das Interessante ist, dass auch da eine Verschiebung stattgefunden hat. Die ersten Arbeiten aus den 90er Jahren, die haben im Grunde Verschwörungstheorien von vornherein disqualifiziert. Mittlerweile sind die Kollegen und Kolleginnen auch da so weit gekommen, dass sie sagen, so einfach ist es eigentlich gar nicht. Man muss in den meisten Fällen doch erstmal genauer hinschauen. Dann stellt man immer fest, dass keine der großen Verschwörungstheorien wahr ist, aber man kann es halt nicht von vornherein sagen.
Was ist denn für Sie eine richtig schlechte Verschwörungstheorie, also die jeder sofort durchschaut und die nur noch ein paar Leute irgendwie am Leben erhalten? Haben Sie da eine?
Ich finde diese...
So eine richtig schlechte, wo Sie sagen, oh nee.
Also ich finde schon diese Echsen-Verschwörungstheorie unglaublich
also Obama.
Schlecht.
Und Obama als Echse.
Ja, Obama als Echse, Angela Merkel als Echse. Und,
ach so, das gibt's das, für alle Politiker. Na,
also, die Idee ist im Grunde, dass es eine Weltregierung der Außerirdischen gibt, die eben im Grunde so eine Art Projektion starten, also so ein Hologramm um sich herum schaffen, dass sie erscheinen als Menschen. Und da wird dann auf YouTube ganz viel Videomaterial analysiert, weil dann verzieht mal jemand das Gesicht, schneidet eine Grimasse und dann ist sofort die Interpretation, naja, da hat jetzt halt den Moment das Hologramm nicht richtig funktioniert.
Nee, das ist nichts für Sie, ne? Oder?
Das
überzeugt Sie überhaupt nicht.
Also die meisten Verschwörungstheorien überzeugen mich im wörtlichen Sinne nicht. Ich finde sie alle spannend, weil Verschwörungstheorien meiner Ansicht nach symbolisch zu lesen sind. Das heißt, Verschwörungstheorien weisen uns eigentlich hin auf Probleme, die unsere Gesellschaft hat, auf ein Demokratiedefizit, das vielleicht bestehen kann, auf Krisen der repräsentativen Demokratie. Von daher sind Verschwörungstheorien Symptome, aber sie sind halt nicht im wörtlichen Sinne wahr.
Ja, und diese Theorien verweisen, Sie haben es angedeutet, auf Menschen, die marginalisiert sind, die eine Kompensation brauchen. Die müsste man auch vielleicht mal besser abholen gesellschaftlich.
Genau, und deshalb darf man da nicht im wörtlichen Sinne glauben, was sie sagen, aber man darf es auch nicht ignorieren, sondern man muss zuhören und muss daraus eigentlich die richtigen Schlüsse ziehen.
Gut, wir hoffen, das Gespräch hat dazu beigetragen, Herr Butter. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Herr Kaspari.